Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Recht. Wisst ihr, das Schöne hier im Podcast ist, dass wir manchmal super spontan auf eure Wünsche eingehen können. Und so kam diese Folge zustande, weil uns jemand geschrieben hat, hey, wir würden eigentlich gerne was zum Thema Private Clients hören. Das ist ein Thema, was ihr bei IMR bislang noch so gar nicht behandelt habt. Und da habe ich mich ein bisschen im Netzwerk umgehört und dann war der Weg nicht weit zu Dr. Florian Oppel. Hallo Florian.
Hallo, grüß dich.
Florian, erzähl mal, du machst eigentlich auch noch so irgendwas mit Steuern und Jura und so, wie kommst du denn hier hin?
Ja, ich bin Partner bei WIPOC. Das ist eine Kanzlei, die in erster Linie sich auf Transaktionen, Fonds und Steuern konzentriert. Und ich bin seit circa 4 Jahren hier, war vorher bei Freshfields und eigentlich komme ich aus der Beratung von Familienunternehmen. Was mache ich für die Umstrukturierungen, Steuerthemen aller Art, auch ein bisschen Gesellschaftsrecht? Und bei Familienunternehmen ist ja das Besondere der Gesellschafterkreis, das sind die Familien. Und die haben häufig dann auch Themen, die über das Unternehmen hinausgehen. Und wenn man, ich sag mal, seine erste oder zweite oder dritte Aufgabe für die Familie dann meist für das Unternehmen gut erfüllt hat, dann passiert es oft, dass man auch zum Anwalt der Gesellschafter wird und dann sich nicht nur mit den reinen Themen des Unternehmens befasst, sondern auch noch mit anderen Themen. Und da ist man dann eigentlich bei den typischen Private Clients Beratungen.
Okay, jetzt fangen wir ganz, ganz vorne an. Vielleicht erstmal kurz zu deiner Person. Du bist aber von der Ausbildung her Jurist und Rechtsanwalt.
Ja, richtig.
Wo hast du studiert?
Muss ich kurz darüber nachdenken, denn das ist schon so lange her. Ich habe in Bonn studiert. Mhm. Ich komme eigentlich aus der Nähe von Dortmund.
Ja.
Und habe in Bonn studiert, habe da dann ordnungsgemäß bei Herrn Hüttemann den Steuerrechtsschwerpunkt gemacht, habe dann auch im Steuerrecht promoviert, allerdings schon zu einem Thema, was in die Private Clients Richtung geht, nämlich zum Stiftungsrecht und zum Stiftungssteuerrecht. Und die Stiftung, das ist ja eine Rechtsform, die für sich alle möglichen Themen im Private-Clients-Bereich gut eignet. Und da hatte ich dann schon relativ früh Kontakt mit diesen typischen Private-Clients-Themen, nämlich vor allem der Erbschaftssteuer und generell Fragen der Unternehmens- und Vermögensnachfolge.
War dir das damals klar, dass du in der Richtung unterwegs sein möchtest als Anwalt?
Nein, mir war das überhaupt nicht klar, sondern ich bin da zufällig gelandet. Klar, das Thema fand ich interessant, denn als ich angefangen habe mit der Dissertation, das war so 2010, da gab es gerade in Deutschland eine große Erbschaftssteuerreform, 2009 war die und da hatte ich mich in anderem Zusammenhang intensiv mit befasst und dann dachte ich, gut, wenn du jetzt dich schon mal damit befasst hast, dann kannst du vielleicht in deiner Dissertation etwas machen, wo man auf dieses Wissen, was man erstellt hat, irgendwie aufbaut. Und dann hatte ich in meiner Kanzlei in Bonn noch gearbeitet und habe da an 1, 2 Stiftungsprojekten mitgearbeitet. Und da hatte ich also schon 2 Bausteine, Erbschaftssteuerrecht auf der einen Seite, Stiftungsrecht auf der anderen Seite. Und dann habe ich in diesem Bereich promoviert und dann noch das Thema Auslandsstiftung dazugenommen. Ich habe nämlich mir angesehen, die damals interessante österreichische Privatstiftung, wie man sie aus deutscher Sicht einsetzen kann und auch ob man sie einsetzen kann und ob das sinnvoll ist oder nicht. Und ohne das zu wissen, hatte ich da schon dann ja eine ganze Menge Rüstzeug für die Beratung von vermögenden Privatpersonen, sogenannten Private Clients.
Was fasziniert dich daran? Jetzt mal so super High Level. Hm. Also ist es sozusagen wie so ein Schachspiel, dass man so sagt, okay, Steueroptimierung und diese Strukturierung dieser gesamten Konstrukte hat ja auch so was gewisses planerisch-strategisches. Was genau ist es?
Also an der Steuerstrukturierung, was interessiert mich daran? Daran ist das eigentlich Interessante, aber allgemein bei der Beratung von Private Clients, dass man einen riesen Bausteinkasten hat, also von klassisch zivilrechtlichen Themen, Erbrecht, Familienrecht, über Gesellschaftsrecht, Stiftungsrecht bis hin zum Steuerrecht. Und das nicht nur an der Grenze stehen geblieben, sondern auch noch die andere Jurisdiktion, denn ganz selten ist ein Private Clients Fall heute nur auf Deutschland beschränkt, sondern Das sind in aller Regel grenzüberschreitende Fragestellungen. Das ist das Interessante daran.
Also die Komplexität.
Ja, genau. Das ist so wie das 5000er Set Lego-Steine, was man damals hatte, mit dem man dann beliebig bauen konnte. Und wenn man, je mehr man von seinen Steinen kennt, desto mehr kann man auch bauen.
Mhm.
Das ist das Interessante.
Ich denke gerade leidvoll an das 5000 Teile Puzzle zurück, der Sternenhimmel.
Ja, das ist was ganz anderes, denn da gibt es nur eine einzige Art, das zusammenzusetzen. Es sei denn, man wendet Gewalt an, dann siehst du den Sternenhimmel aber nicht. Und das ist bei meinem Baukasten anders, denn da kann ich eine individuelle Lösung bauen.
Ja.
Denn du kannst ja da nur eine Form bauen, ich kann ganz viele bauen.
Ja, das ist gut.
Und ich kann die auch immer wieder umbauen.
Ja. Okay, gefällt mir. Und dann hast du dich über deine Erfahrungen hin, über die Jahre hinweg so ein bisschen in die Richtung entwickelt. Wie baut man denn da Geschäft auf? Also jetzt irgendwie Klingelschild raushängen ist es ja jetzt alleine wahrscheinlich nicht.
Nee, ich habe jedenfalls, das war nicht mein Weg. Ich weiß nicht, vielleicht klappt das bei anderen. Bei mir ist das nicht so. Ich habe meinen beruflichen Einstieg dann bei Freshfields gemacht und war da aufgrund dieses Stiftungs- und stiftungssteuerrechtlichen Hintergrundes, habe ich dann, wenn es da mal Private Clients-Themen gab, ist jetzt nicht so oft gewesen, jedenfalls in der deutschen Praxis, dann sind die sehr oft bei mir gelandet. Mhm. Und man muss sagen, so die typische Private Clients Beratung, die hat auch schon oft irgendeinen Unternehmensbezug, weil die jetzt ganz selten nur ein Sparbuch haben, sondern mehr oder weniger komplexe Gesellschaftsstrukturen. Und dann habe ich 2022 Freshfields verlassen und habe mich WIPOC angeschlossen. Das ist ja an sich eine Kanzlei, die sehr im Venture-Bereich tätig ist und im Transaktionsbereich. Hier habe ich dann allerdings das, was ich vorher bei Freshfields gemacht habe, also die Beratung großer deutscher Mittelständler und vermögender Privatpersonen fortgesetzt. Und da muss man sagen, gibt es zwei Möglichkeiten, sich Geschäft aufzubauen. Die erste Möglichkeit ist, dass man mal ein Mandat hat, da gute Arbeit macht und dann oft von der gleichen Familie oder von der gleichen Person ein Folgemandat hat und sich dann Stück für Stück das Vertrauen aufbaut. Mhm. Das ist ein sehr langwieriger Prozess. Mhm. Ist auf keinen Fall so, dass es von Tag 1 da ist, denn Private Clients Beratung, das beruht auf Vertrauen und man vertraut nur Leuten, die man kennt, ja, im Regelfall.
Ja.
Das ist das Erste und dann wird man von einem Mandanten weiterempfohlen zum nächsten und der andere Zugang ist über die laufenden steuerlichen Berater. Die haben dann allerdings, das sind dann die eigentlichen Ansprechpartner und man selber unterstützt dann den laufenden Berater bei Projekten, vielleicht weil die in manchen Themen nicht so sattelfest sind oder weil denen die Routine fehlt. Und das ist dann aus meiner Sicht eigentlich immer sehr angenehm, denn was beim Steuerrecht ja immer das Wichtigste ist, wie allgemein ist der Sachverhalt und niemand kennt den Sachverhalt so gut wie der laufende steuerliche Berater. Und das ist dann natürlich auch eine etwas andere Beziehung zu den Mandanten. Und da halte ich dann natürlich auch ein bisschen Abstand, weil ich dann natürlich akzeptiere, dass der Hauptansprechpartner der laufende Berater ist.
Was macht denn in der Konstellation dann vertrauensbildende, du hast es gerade so genannt, Beratung aus über die Jahre? Wann schafft man das?
Es ist zum einen die Art der Beratung. Man spricht dann ja nicht mit Experten, zwar mit Leuten, die in aller Regel wirtschaftlich sehr geschult sind, dass also den Mechanismus durchblicken, aber den vielleicht nicht so wichtig ist, was jetzt 13a Absatz 6 Satz 2 Erbschaftssteuergesetz steht, sondern die wollen den Kern wissen. Und zwar nicht in einem langen Memo, sondern in wenigen Sätzen kondensiert, sodass sie was mit anfangen können und dass sie die Risikoerwägung, die ich für die angestellt habe oder die Beratung nachvollziehen können und sagen ja oder nein. Und also der erste wichtige Schritt ist, dass man klar kommuniziert und nicht das in der Anwaltskanzleien verbreitete Konjunktiv 4. Also es sollte vielleicht so sein, in Klammern, genau weiß ich es aber leider nicht.
Ja.
Das wollen die Leute nicht. Man kann sagen, es ist nicht ganz sicher, aber das soll man dann auch so sagen und das nicht verklausulieren.
Hast du schon mal die Situation erlebt, dass du sagst, okay, wir haben Weg A und Weg B.
Ja.
Weg A ist jetzt rein monetär betrachtet vielleicht 30% besser als Weg B und der Mandant sagt, ja, vielen Dank für die Beratung, ich nehme Weg B.
Ja.
Ja.
Denn das führt im Regelfall nämlich dazu, dass der Weg A, dass der weniger sicher ist. Mhm. Das ist dann ein bumpy road. Man hat verschiedene Themen und man, wenn man die Private Clients, die sind oft nicht unvermögend. Und die, für die hat Geld natürlich schon einen hohen Stellenwert. Denen geht es aber auch darum, dass sie ihre Zeit nicht mit Rechtsstreiten oder dergleichen vergeuden wollen. Also wenn ich denen sage, du zahlst jetzt hier x Steuern mehr, aber dafür ist es das letzte Mal in deinem Leben, dass du von dem Thema hörst.
Ja.
Und auf der anderen Seite, wir können das machen, da werden wir jetzt uns wahrscheinlich über Jahre mit der Finanzverwaltung streiten müssen oder haben in jedem Fall mal ein gewisses Risiko. Da gibt es viele, die sagen, ich nehme lieber den sicheren Weg.
Mhm. Spannend, ja. Aber das gehört dann ja auch eben genau zu einer guten Beratung dazu, einfach Möglichkeiten aufzuzeigen, sodass der Mandant sich dann selber entscheiden kann.
Ja. Mhm. Und das Entscheidende ist, dass man nie so berät, wie es für einen selbst gut ist. Aus meiner Perspektive wäre ja der schwierige Weg mit den vielen rechtlichen Fragestellungen viel besser, weil ich dadurch neues Geschäft generiere.
Ja.
Das ist aber zu kurz gedacht. Mir geht es dann um die langfristige Mandatsbeziehung, denn früher oder später hat er ein großes Problem, bei dem ich viel helfen kann. Und sogar wenn nicht, dann wird er sagen, Florian Oppel, Kollegen von Florian Oppel von WIPOC oder auch andere Private Clients Anwälte, die haben mich fair beraten, die haben mir zwei Lösungen aufgezeigt und es ging denen nicht um sich selber, sondern es ging denen um mein Wohl und um für mich die optimale Lösung zu finden und nicht für ihn. Keine beratergetriebene Beratung. Und das ist dann an sich, auch wenn es kurzfristig aus meiner Perspektive honorarmäßig nicht optimal ist, ist dann doch der faire Weg. Und das ist das, was Vertrauen schafft, wenn man, also es ist jetzt nicht so, dass ich mich aufopfere, aber es ist so, dass man dann manchmal auch für sich selber aus individueller Perspektive den schlechteren Weg will, was aber auch in Ordnung ist, denn ich berate ja nicht nur alleine, um Honorar zu generieren, sondern ich berate ja, um für die Leute eine gute Lösung zu finden.
Das bedeutet, Verfügbarkeit ist wahrscheinlich auch so ein Thema, wo du sagst, naja gut, man muss natürlich schon ans Telefon gehen.
Ja, das stimmt. Also bei den Private Clients gibt es zwei große Gruppen. Es gibt die, die in ihrem Unternehmen noch voll im Geschirr stehen und es gibt die, die sich mehr um andere Themen kümmern, sag ich mal. Zum Beispiel private Vermögensverwaltung oder die jetzt objektiv vielleicht einfach nur von liquiden Assets leben und sich dann um andere Themen kümmern. Und gerade die erste Gruppe, die noch einen richtig fordernden Job hat im Unternehmen, die haben natürlich auch nur beschränkt Zeit und die wollen ihre Probleme gerne sofort loswerden. Und wenn ich dann anfinge, erst mit denen übers Vorzimmer einen Termin zu vereinbaren in 3 Wochen, das funktioniert nicht. Ne? Also heutzutage ist es so, die schreiben eine WhatsApp, dann antworte ich oder sie rufen an, sonntags morgens auch um 22:30 und da gehe ich dann auch ran.
Ja.
Das ist klar.
Ja. Wie lange dauert so eine Problemlösung, nenne ich das mal abstrakt? Also sagen wir mal, wir haben Sonntagmorgen 22:30. Du kannst ja vielleicht gleich mal so ein abstraktes Beispiel geben, was dann so typisch passiert. Worauf ich hinaus will, ist, wenn du jetzt Litigator wärst, und wir haben eben schon gehört, vielleicht will man das andere Verfahren, ein oder andere Verfahren vielleicht sogar eher mal vermeiden. Aber wenn du Litigator wärst, weiß man, okay, wir haben ein Problem, wir müssen da irgendwo klagen oder wir sind beklagt in irgendeinem Verfahren. Das dauert jetzt auf jeden Fall mal mehrere Jahre. Was ist der typische Cycle in deiner Beratung? Kann das mal was sein, was nach 2 Wochen erledigt ist oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, kann sein, dass es auch mal in einem Tag erledigt ist. Mhm. Kann aber auch sein, dass es Jahre dauert. Mhm. Also bei den Fragestellungen gibt es eigentlich zwei, nämlich manche und auch viele Fragen kann ich direkt aus dem Ärmel beantworten. Und da ist es dann auch in dem Beratungsverhältnis in der Regel so, dass ich dann nicht noch ein großes Memo hinterher schicke, sondern dann sage ich, du, das kannst du so machen oder lass es lieber. Mhm. Und dann ist es auch gut. Mhm. Dann ist das Problem, wenn man so will, direkt gelöst. Mhm. Oder halt nicht, ja. Mhm. Dann gibt es natürlich auch größere Projekte, vor allem bei Nachfolgen, Umstrukturierungen, auch teilweise bei der Gestaltung von Governance-Strukturen in Gesellschaften oder Stiftungen. Das ist ein Projekt, das dauert Jahre. Das sind oft Projekte, die dauern Jahre. Da sind viele verschiedene Umsetzungsschritte dabei. Da müssen Abstimmungen getroffen werden, auch oft mit ausländischen Beratern. Das kann also von bis gehen. Ne?
Bleiben wir mal bei dem Beispiel. Was sind bei so Nachfolgeregelungen typische Themen? Da geht es ja nicht nur um die monetäre Optimierung, oder?
Im Gegenteil. Da kommt es stark darauf an, was es für ein Vermögen ist. Bei vielen Familien ist es so, dass die ja einmal gestartet sind durch einen Familienunternehmer, also einer, der das Unternehmen gegründet hat. Das entwickelt sich dann in der nächsten Generation zum Familienunternehmen. Dann wird das Unternehmen schon von der ganzen Generation getragen. Mhm. Und dann geht es oft weiter zur Unternehmerfamilie, hat also die ganze Familie das Unternehmen bis hin und irgendwann haben die von dem sogenannten Legacy Investment gar nicht mehr so viel oder es ist aus dem Unternehmen so viel Geld herausgesprudelt, dass die dann diversifiziert haben und rechts und links neben dem Unternehmen noch weitere Investments haben. Das heißt, das Legacy Investment macht dann nur noch einen kleinen Teil aus und wenn die aber kategorisieren, welche Teile des Vermögens sind mir wichtig, dann ist es oft dieses Familienunternehmen und das soll irgendwie bewahrt werden. Nicht teilweise aus nostalgischen Gründen, teilweise, weil damit eine sehr lange Geschichte verbunden ist, vor allem aber auch, weil da teilweise tausende Mitarbeiter dranhängen und denen fühlen sich die Leute sehr verpflichtet. Insofern sind das, also man hört ja immer von Steuerflüchtlingen, das ist für den Gesellschafter, mag sein, dass die teilweise im Ausland leben, aber die Unternehmen, die Mitarbeiter, die Wertschöpfung, die ist immer noch in Deutschland und gerade den deutschen gehobenen Mittelstand, denen ist wichtig, dass die das hier fortführen und dass es deren Leuten gut geht, denen fühlen die sich verpflichtet. Und in so einem typischen Nachfolgeprozess ist ein wichtiges Thema oft, dass das Unternehmen als solches erhalten bleibt. Also jetzt nicht, man will es nicht einfrieren. So ein Unternehmen ist natürlich ein Organismus, der sich verändert, aber man will sicherstellen, dass das nicht in falsche Hände gerät. Mhm. Das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Der zweite Aspekt, der relevant ist, ist natürlich ein steuerlicher, denn haben wir ja gerade akut wieder eine Debatte der Erbschaftssteuer, da hat ja konkret die SPD vorgeschlagen, einen Unternehmensfreibetrag von nur 5 Millionen vorzusehen und im Übrigen die Erbschaftssteuer durch eine 20-jährige Stundung zu vermeiden, also dass man es dann in 20 Raten zahlt. Sowas ist für Unternehmer natürlich Gift, denn aus deren Perspektive ist die Erbschaftssteuer eine Bestandssteuer. Das ist zwar, oder eine Vermögenssteuer, rein tatsächlich wird zwar die Bereicherung des jeweiligen Erwerbers besteuert, aber aus deren Perspektive werden die nicht viel reicher, denn die haben das Unternehmen.
Heute habe ich es ja eh schon irgendwie mit und wir machen ja das alle zusammen und morgen steht es auf jemand anderen und dann habe ich aber so und so viel Prozent weniger. So wäre die Denke.
So ist die Denke und die gehen ja nicht ran. Also wenn man sich so Mittelständler anguckt, die haben häufig verrückte Eigenkapitalquoten von 50% plus. Mhm. Das heißt, Gewinne werden thesauriert. In vielen Gesellschaftsverträgen gibt es Regelungen, die Entnahmen, also die Mindestthesaurierung vorsehen von 25, 30, 40 oder 50%. Mhm. Also wenn man das einem Arbeitnehmer sagen würde, die Hälfte deines Lohns wird jetzt mal einbehalten zum Sparen, das wäre vielleicht schlau, aber ob das jeder so akzeptiert, ist eine andere Frage.
Und ob es auch ginge, klar.
Ob es auch ginge, das kommt noch, ja klar, das kommt natürlich noch dazu. Ja. Und darum wäre jetzt eine erhebliche Steuer, würde deshalb ein Problem sein, weil die Leute zwar vermögend, aber nicht liquide sind. Und darum ist der liquiditätsschonende Generationenwechsel, das ist sehr wichtig. Denn wenn im Extremfall 30% Steuer aus dem Unternehmen abfließt oder aus dem Unternehmen finanziert werden würde, das wäre dann schon ein substanzieller Einschnitt. Und das ist natürlich auch ein erheblicher Wettbewerbsnachteil, mit dem wir dann umgehen müssen.
Wir haben das ja auch in den Medien neulich gesehen. Ich nenne mal keine Namen, aber da gibt es so alte Patriarchen, die auch medienwirksam irgendwie ihr Unternehmen dann weitergeben und das auch schon vielleicht schon so ein bisschen inszenieren und denen das aber auch natürlich sehr, sehr wichtig ist. Ob man das jetzt so medial aufbereitet oder nicht, kann ja jeder selber entscheiden. Wie ist es denn, darauf will ich eigentlich hinaus, emotional und dann auch sozusagen psychologisch in diesen Familien und in diesem Verbund? Ich könnte mir vorstellen, dass man da auch auf einer ganz nicht steuerrechtlichen und einer ganz nicht juristischen Ebene eine ganze Menge Arbeit zu erledigen hat, damit das wirklich auch, ich sag mal, für alle wirklich gesund vonstatten gehen kann.
Das stimmt. Das ist ja der eigentliche Nachfolgeprozess. Wenn man so will, dann bin ich nur jemand, der den rechtlichen Weg dafür bereitet. Mhm. Den eigentlichen Nachfolgeprozess, da muss man viele Fertigkeiten haben. Da muss man betriebswirtschaftliches Verständnis haben. Da muss man ein psychologisches Verständnis haben. Da muss man die Dynamiken in der Familie verstehen. Und da gibt es Familien, die kriegen das selber hin. Es gibt aber auch spezialisierte Berater, die sich dann mit der Familie hinsetzen, einen Prozess entwickeln, der dann teilweise auch ganz hart in einem Gesellschaftsvertrag umgesetzt wird, eine Governance-Struktur. Aber dass das ordentlich begleitet wird und moderiert wird. Denn das ist ganz normal, dass es zwischen verschiedenen Familienstämmen teilweise unterschiedliche Ansichten gibt und erst recht zwischen verschiedenen Generationen. Insbesondere, wenn, wie du sagst, ein starker Patriarch dabei ist, der bisher prägend war, dann muss man sicherstellen, dass die nachfolgende Generation auch entsprechend Platz hat, sich zu entfalten. Und dass der oder die Seniorin da nicht zu stark eingreifen, was nur funktioniert, wenn die sich alle einig sind über einen gemeinsamen Wertekanon. Wenn die also wissen, das ist unser Spielfeld, in dem bewegen wir uns, damit sind wir alle einverstanden, damit kann ich mein Unternehmen gerne weitergeben. Und das ist ein Prozess, das habe ich schon häufig mit angesehen. Diese Art der Beratung traue ich mir aber nicht zu. Ich bin Jurist, ich bin Steuerberater, das ist einfach nicht mein Spezialgebiet und da arbeite ich dann entsprechend mit anderen Beratern zusammen, die sowas sehr gut können.
Jetzt bin ich natürlich dann doch ein bisschen neugierig. Ich frage einfach mal, vielleicht schneiden wir es auch raus. Geht sowas auch schon mal schief?
Ja, natürlich.
Schon, ne?
Ich habe schon Fälle gesehen, in fast jedem Schenkungsvertrag gibt es eine Widerrufsklausel.
Und die wird auch schon mal gezogen?
Wird auch schon mal gezogen. Ne? Passiert jetzt nicht oft, aber das sieht man auch gerade, wenn ein Unternehmen auch an sehr junge Kinder übertragen wird, das passiert oder auch, dass sich das nicht so entwickelt, wie man möchte, dann werden teilweise Anteile auch von Kindern zurückgekauft oder irgendwie abgefunden. Das passiert schon, ja.
Okay. Das war so ein bisschen das ganze Thema Nachfolgeregelung. Gehen wir nochmal so aufs Daily Business ein. Mhm. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, naja, also eigentlich ist das ja super, super bunt, was ich mache.
Absolut, ja.
Inwiefern? Was sind so typische Fallkonstellationen?
Ja, die typische Fallkonstellation gibt es nicht. Also man kann, ich denke, den Podcast hören ja auch überwiegend Juristen. Wenn man so mit einem juristischen Hintergrund durch die Welt geht, dann fängt man ja fast an, Leute im Urteilsstil oder im Gutachtenstil zu begrüßen. Und so ist es ungefähr. Also jedes erdenkliche rechtliche Problem, was den Leuten in den Kopf kommt, kann sein, dass sie mich da anrufen. Also klar, in erster Linie sind es natürlich die harten rechtlichen und steuerlichen Themen. Nachfolge, Wegzug, bis hin zur Steuererklärung, spezifische Fallfragestellung, soweit. Aber kann auch sein, ich habe einen Mandanten, der ist in Pferde investiert und wollte jetzt einige davon verkaufen. Das musste irgendwie schnell gehen. Und dann hat sein Family Office angerufen und gesagt, Florian, wir brauchen jetzt mal bitte schnell einen Vertragsentwurf über ein Pferd. Mhm. Alle Juristen wissen, Pferde sind ein spezielles Thema.
Ich wollte gerade sagen, hier schreit es nur so Examensklausur, ja.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ne? Die Kollegen vom OLG Hamm, ich glaube, da kommen alle relevanten pferderechtlichen Entscheidungen her. Die werden sich freuen. Da muss man natürlich handeln. Und ich will offen bekennen, dass Pferderecht nicht mein Spezialgebiet ist. Allerdings brauchen die den Vertrag am nächsten Tag. Mhm. Und dann kann ich jetzt nicht erst einen pferderechtlichen Kollegen einschalten, sondern was macht man? Da muss so ein Vertrag her. Und dann versucht man sich, so gut es geht, einzuarbeiten in die Materie, so schnell es geht, und einen ordentlichen Vertrag abzuliefern. Schöner wäre natürlich, wenn man sich da detaillierter damit befassen kann. Aber manchmal muss man da pragmatisch sein. Und das schätzen die Leute auch. Mhm. Und denen ging es dann gar nicht darum, dass in der letzten Gewährleistungsausschluss für irgendwelche, was weiß ich, Pferdegruppe gibt es ja, und dann gibt es noch eine andere Krankheit, die im Examen da dran kam, weiß ich jetzt gar nicht mehr, das auszuschließen, sondern die wollten dann einfach gerne einen Vertrag.
Und das auch eine Lösung.
Muss man dann machen.
Ja.
Oder in einem anderen Fall hat eine Mandantin von mir eine Freundin, die Künstlerin ist, und der ging es gesundheitlich nicht gut. Und dann ist der von ihrer Vermieterin gekündigt worden. Dann hatte ich das Problem, dass ich mich dann mit dieser Kündigung befassen musste. Da hat man zum Glück ein bisschen mehr Zeit, und auch in dem Bereich bin ich nicht ganz sattelfest. Also habe ich einen Kollegen in der Stadt im Namen meiner Mandantin, der dann für diese Freundin den Rechtsstreit geführt hat. Und da ist meine Lösung, müsste man gar nicht Anwalt sein, sondern da geht es halt einfach darum, die Dinge zu erledigen.
Mhm. Jetzt gibt es ja so verschiedene Fernsehserien in diesem Bereich, und da ist sicherlich alles auch hier und da etwas überdramatisiert und auf Unterhaltung zugeschnitten. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es trotzdem im Bereich Private Clients, und vielleicht reden wir dazu zum Abschluss nochmal so ein paar Minuten, auch so Trends gibt,
ja.
Global gesehen. Ne? Was wäre das? Was findet da so statt?
Aus meiner Sicht sind das 4 Trends. Der erste Trend ist, dass die sogenannten Private Clients, ja meistens vermögende Privatpersonen, dass die sich gar nicht mehr so als Deutsche oder als Europäer sehen, sondern als Weltbürger.
Mhm.
Also die haben ein weltweites Netzwerk, die sind weltweit wirtschaftlich aktiv und die wollen auch sich weltweit bewegen können. Das
mhm.
ist, denke ich, der erste Trend.
Mhm.
Also, und daraus leitet sich dann ab, dass sie eine bestimmte steuerliche Struktur brauchen, denen diese weltweite Aktivität und diese weltweite Mobilität ermöglichen.
Kannst du das ein bisschen greifbar machen, was das bedeutet?
Ja, Deutschland kennt zum Beispiel eine Wegzugsteuer. Die ist einschneidend, denn wenn man Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft ist und daran eine sogenannte wesentliche Beteiligung hält, also eine Beteiligung von 1% oder mehr, und seine unbeschränkte Steuerpflicht beendet, indem man wegzieht, dann kommt es zu einem fiktiven Veräußerungsvorgang für steuerliche Zwecke. Das ist natürlich sehr unangenehm, weil man eine Steuer hat, aber ohne dass einem Liquidität zufließt. Also muss
ja.
man sich erstmal überlegen, wie zahle ich die Steuer? Und sowas ist natürlich, wenn man weltweit mobil sein will, ein No-Go.
Mhm.
Und das gilt erst recht im Nachfolgesituation, wenn also man nun in der Elterngeneration ist und überlegt, seinen Kindern die Kapitalgesellschaftsanteile zu übertragen. Da muss man wissen, dass in vielen Fällen die damit in Deutschland steuerlich eingemauert werden. Und das will man oft nicht. Also werde ich dann gebeten, eine Lösung zu finden.
Das heißt, da würde es dann schon sehr vorausschauend drum gehen, so eine Struktur vielleicht dann halt irgendwo aufzusetzen in irgendeiner Nation, die so eine Wegzugsbesteuerung nicht kennt. Also nicht
ja.
nur daran zu denken, dass das jetzt gerade im Moment dort vielleicht eine gute Idee ist, sondern dass man eben auch schon, man weiß natürlich nie, wie sich die Rahmenbedingungen ändern, aber man kann ja nur danach beraten, was es heute sozusagen gibt, dass man auch schon die Möglichkeit hat, da dann diese Mobilität zu erhalten.
Ja, absolut.
Mhm, interessant, ja, okay.
Und das leitet auch über in den zweiten Trend, nämlich dass es viel mehr dahin ist, dass man das Vermögen rein rechtlich gar nicht mehr selber besitzt, sondern dass man das auf Strukturen überträgt, die keinen formalen Gesellschafter oder Mitglieder haben, insbesondere Stiftungs- oder Trust-Strukturen. Stiftungen, auch Trusts, haben ja keine Gesellschafter, das sind letztlich verselbstständigte Vermögensmassen, die Stiftung noch etwas mehr als der Trust, weil der ja immerhin den Trustee hat. Und die bieten dann natürlich schon einen guten Schutz vor Wegzugsteuer, weil man dann gar nicht mehr Inhaber der Anteile ist, gleichzeitig aber dividendenähnliche Leistungen von der Stiftung bekommen kann.
Mhm.
Das ist ein wichtiger Trend. Weiterer wichtiger Trend ist ein großes gemeinnütziges Engagement, dass die Leute sich bewusst sind ihrer Rolle und dass die ganz gezielt entweder gemeinnützige Projekte unterstützen, teilweise auch einen ganz erheblichen Teil ihres Vermögens dediziert gemeinnützigen Zwecken zuführen. Beispielsweise beraten wir gerade die Gesellschafterin eines größeren deutschen Familienunternehmens, den sogenanntes Family Office hat. Also das ist letztlich das ganze Geld, was aus dem Unternehmen geflossen ist. Und das will die nicht ihren Kindern übertragen, sondern da will sie einen dreistelligen Millionenbetrag gemeinnützigen Zwecken zuführen, dauerhaft. Das ist natürlich, klar, aus Amerika kennt man das. Mhm. Gibt auch aus der deutschen Unternehmerlandschaft, gibt es da auch ein paar leuchtende Vorbilder, die sowas machen. Das ist aber kein Einzelfall und nicht jeder steht damit in der Zeitung. Mhm. Viele machen das aber und sind sich ihrer Verantwortung bewusst.
Interessant.
Und das ist steuerlich auch nicht ganz banal und auch da muss man eine gute Lösung finden, denn da geht es darum, dass es dauerhaft ist und dass auch die Familie damit ihren Frieden hat, denn aus Perspektive der Kinder, die kriegen natürlich entsprechend weniger. Ne?
Klar. Okay, und der letzte Trend?
Der letzte Trend, der bezieht sich auf die Investitionsseite, dass es nämlich darum geht, auch Nachhaltigkeitsaspekte investitionsseitig zu berücksichtigen und gleichzeitig natürlich auch damit Geld zu verdienen. Das muss sich entsprechend die Waage halten. Und da sieht man auch teilweise in den Familien doch erhebliche Diskussionen, auch zwischen den verschiedenen Generationen, wie man da diese verschiedenen Pole einfach richtig ausbalanciert.
Ist das typischerweise eine jüngere Generation, die mehr in Nachhaltigkeit denkt oder kann das sich auch schon mal umgekehrt verhalten?
Das kann auch umgekehrt sein, das ist völlig…
Also es ist keine stereotypische
Betrachtungsweise? Nein, überhaupt nicht. Was man nur, was interessanterweise zu beobachten ist, über die Generation hinweg, jedenfalls wenn der Gesellschafterkreis im Unternehmen klein ist, ist den allen das Unternehmen immer extrem wichtig.
Mhm.
Und das sieht man auch bei vielen Familien, dass die ihre Nachfolger also ganz strukturiert an das Unternehmen heranführen.
Florian, vielen, vielen herzlichen Dank. Wir machen diesen Podcast hier, um viel Licht ins Dunkel zu bringen, was man im Arbeitsalltag von Juristinnen und Juristen in verschiedenen Rollen natürlich so macht. Und ich glaube, heute ist es uns gelungen, auch nochmal darüber hinaus Licht ins Dunkel deines ganz besonderen Rechtsgebiets zu bringen. Und vielen herzlichen Dank, dass du hier unsere Hörerfrage so ausführlich und kompetent beantwortet hast.
Ja, sehr gerne. Hat wieder großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ciao.
Tschüss.